SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze. Schön, dass Sie dabei sind. Und schön ist auch, dass Bundesumweltminister Carsten Schneider eine Initiative für mehr natürliche Wasserspeicher und Abkühlung gestartet hat. In Zeiten des Klimawandels sind das wichtige Themen. Von Sabine Jakob vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland habe ich mir die Vorhaben der Initiative mal einschätzen lassen, in der zum Beispiel das Renaturieren von Mooren und deren landwirtschaftliche Nutzung explizit gefördert wird.
Das ist richtig, das ist auch sehr sinnvoll, nur besteht jetzt der große Teil unserer Böden nicht aus Moorböden, sondern aus normalen mineralischen Böden verschiedenster Art und die sind eben in diesem Programm nicht drin.
Was wir also von dem Programm zur Herstellung natürlicher Wasserspeicher erwarten können, dazu gleich mehr. Und dann geht es noch um Meerwasserentsalzung gegen Wasserknappheit, das gescheiterte Plastikabkommen und paradiesische Plastikinseln im Meer. Sie dürfen gespannt sein. Früher ging es darum, Wasser gut abfließen zu lassen. Heute geht es darum, Wasser zu speichern, um für die nächste Dürre vorzusorgen. Das hat auch Bundesumweltminister Carsten Schneider erkannt und eine Initiative für mehr natürliche Wasserspeicher und Abkühlung gestartet. Berlin-Korrespondent Dietrich Karl Meurer stellt sie kurz vor.
Ziel ist es, mehr Wasser in der Landschaft zu halten und für natürliche Abkühlung zu sorgen. Die Initiative setzt auf Straßenbäume, klimaangepasste Wälder, wiedervernässte Moore und entsiegelte Flächen. Solche Maßnahmen sollen leichter und schneller umgesetzt werden können. Dazu werden bereits bestehende Programme zum Teil deutlich ausgeweitet. So wird das Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz in Kommunen aufgestockt von knapp 180 auf über 380 Millionen Euro, um unter anderem in Städten mehr Bäume zu pflanzen. Mehr Geld gibt es auch für den Umbau der Wälder. Gefördert werden sollen nun auch besondere Formen der Landwirtschaft in Moorflächen, zum Beispiel der Anbau von Schilf.
Zusammen mit Sabine Jakob vom BUND habe ich mal einen genaueren Blick auf die Initiative für mehr Wasserspeicher und Abkühlung geworfen, um zu sehen, was sie Klima und Natur tatsächlich bringen kann. Ich habe mit ihr in der Geschäftsstelle in Mainz gesprochen.
Global, das Gespräch.
Frau Jakob, die Initiative des Bundesumweltministers umfasst ja letztendlich 5 Ziele inklusive Finanzierung. Sind die denn aus BUND-Sicht gut gesetzt und erfolgversprechend?
Also es sind tatsächlich sinnvolle Maßnahmen, allerdings fehlt ein wichtiger Bereich, nämlich der Bereich der landwirtschaftlichen Böden. Also wir haben in Rheinland-Pfalz ungefähr 40% der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt und ein Großteil der Böden ist nicht mehr in einem guten Zustand und kann deshalb auch nicht mehr gut Wasser speichern. Also wir haben einen sehr großen Wasserspeicher, der uns fehlt. Und für diese normalen landwirtschaftlichen Böden gibt es keine Maßnahmen oder ich habe zumindest keine gefunden.
Haben Sie vor, als BUND den Minister darauf hinzuweisen?
Haben wir jetzt noch nicht festgelegt, aber ist sicherlich eine gute Idee, das mal zu machen.
Dann lassen Sie uns aber mal konkret auf das schauen, was da ist. Fangen wir mal mit den Investitionen an. Die sind ja das A und O jeder Maßnahme, die man überhaupt machen will. Man braucht Geld dafür. Es ist jetzt hier, dass es ein Programm gibt für Stadtnatur im öffentlichen Raum. Es gibt jetzt doppelt so viele Fördergelder dafür wie vorher. Und der Minister hat auch angekündigt, sich für ein neues Sonderprogramm für Naturschutz und Klimaanpassung einzusetzen. Setzt das Gelder frei, damit man ordentlich was bewegt?
Also es ist schon mal gut, dass wir das haben und es ist mehr als nichts. Allerdings habe ich mal geguckt, wie viel wir zum Beispiel für den Bundesverkehrswegeplan ausgeben. Also für im Zweifel Flächenversiegelungen. Und das bewegt sich alles so in Milliardenbereichen. Also allein für den Straßenneu- und Ausbau sind es so um die 40 Milliarden, die ausgegeben werden sollen. Und die Naturschutzmaßnahmen, um die es jetzt geht, da ist ja noch nicht ganz klar, wie viel das dann am Ende wird. Aber wenn man guckt, was jetzt ausgegeben wird, das ist halt alles im Millionenbereich. Aber es ist natürlich trotzdem eine Größenordnung Unterschied. Und wir arbeiten ja im Grunde die ganze Zeit auch gegen immer mehr Naturzerstörung an. Also es gibt auch immer wieder ja die Forderung, dass man umweltzerstörende Subventionen streicht. Ich habe leider nur eine Zahl gefunden, die fast 10 Jahre alt ist, aber da hat das Umweltbundesamt mal gesagt, dass wir allein 64 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen ausgeben. Also in dem Verhältnis muss man dann wieder sagen, eigentlich ist es nicht so viel.
Ein Punkt in der Initiative ist der Wald, der seine Funktion als Wasserspeicher und Klimaanlage wiedererlangen soll. Doch wenn das als Extrapunkt vermerkt ist, dann heißt das ja, dass er diese Funktion im Moment gar nicht erfüllt.
Ja, man kann das natürlich nicht pauschal sagen. Nicht jeder Wald erfüllt sie nicht, aber wir haben tatsächlich ein großes Problem, dass wir sehr große Waldschäden haben. Die am meisten geschädigten Flächen, wo wirklich flächendeckend auch Bäume abgestorben sind, sind Fichtenmonokulturen, also ein sehr unnatürlicher Waldzustand. Da kann eben auch der Boden kein Wasser aufnehmen und so weiter. Und deshalb ist es auf jeden Fall richtig, sich darauf zu konzentrieren, dass man Waldumbau betreibt, dass der Wald naturnäher wird, dass eben auch der Boden geschont wird, weil eben im Wald auch natürlich der Hauptwasserspeicher der Boden ist. Aber zum Beispiel auch tote Bäume, die man stehen lässt, können auch Wasser speichern.
Moorflächen renaturieren und landwirtschaftlich nutzen ist auch ein Punkt der Initiative. Wie bewirtschaftet man einen Moor?
Also im Grunde geht es darum, Biomasse zu gewinnen. Also so das ganz Klassische ist wirklich Schilfgewinnung, was man noch kennt, ja gerade vor allem aus Norddeutschland mit den Dächern. Das ist eine Form der Bewirtschaftung. Darum geht es natürlich nicht so sehr, weil wir das heute nicht mehr machen. Aber ich kann natürlich statt jetzt Mais anzubauen, der in eine Biogasanlage kommt, was nicht besonders gut wäre, weil das ökologisch nicht so sinnvoll ist, kann ich natürlich zum Beispiel auch Schilf oder Säcken, also verschiedene Gräserarten anbauen, die eben auch in feuchten Gebieten ohnehin wachsen würden und kann die dann für meine Biogasanlage nutzen.
Lassen Sie uns noch zu einem Punkt der Initiative kommen. Da steht Naturschutz beschleunigen als einer dieser 5 Punkte, die da identifiziert worden ist. Und das heißt aber auch, konkrete Potenziale müssen noch erarbeitet werden. Haben Sie als BUND vielleicht direkt mal so ein paar Ideen, um die ganze Sache so ein bisschen zu beschleunigen?
Ja, also eine Idee ist tatsächlich, wir brauchen in den Naturschutzbehörden genügend Personal, weil wir erleben das zum Beispiel auch bei Förderprogrammen, wenn niemand da ist, der diese Förderung abwickeln kann, dann dauert es halt länger, weil das Personal einfach fehlt. Eine eigentlich sehr einfache Möglichkeit, Naturschutz zu betreiben und auch was für Gewässerschutz zu tun, ist, dass man aufhört, mehr zu zerstören. Also, dass ich eben zum Beispiel aufhöre, weiter Flächen zu versiegeln.
Das Entsiegeln war ja auch ein Punkt der Initiative.
Genau, das Entsiegeln ist auch wichtig. Viel einfacher und viel billiger ist es aber, erst gar nicht zu versiegeln. Also bevor eine Stadt wirklich mühsam Flächen sucht, die sie dann entsiegeln kann, wäre es gut, bei der nächsten Planung eines Neubaugebietes oder was auch immer erstmal zu gucken, habe ich nicht versiegelte Flächen, die ich nutzen kann. Weil einem auch klar sein muss, dass ein versiegelter Boden, den ich entsiegle, der ist erstmal sehr stark geschädigt, der hat keinen Humus und so weiter. Das heißt, da vergehen sehr viele Jahre, bis der wirklich wieder seine Bodenfunktion gut wahrnehmen kann. Deshalb ist uns eben sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wir brauchen eigentlich eine Konzentration darauf, möglichst wenig kaputt zu machen, weil dann müssen wir halt auch nicht so viel wieder gut machen.
Das war Sabine Jakob von BUND Rheinland-Pfalz. Sie sagt, mehr Gelder und auch mehr Personal würden zum Beispiel auch der Initiative guttun und Natur gar nicht erst zerstören. Wasser speichern, wo es nur geht, ist wichtig und steht außer Frage. Aber es muss halt auch sauber sein, weil wir Grund- und Oberflächenwasser ja auch als Trinkwasser nutzen. Das Wasser entsprechend aufzubereiten wird für die Wasserwerke immer schwieriger, nicht zuletzt, weil wir das Abwasser mitsamt enthaltenen Medikamentenrückständen und auch anderen wieder zurück in Flüsse und Bäche leiten. Thüringer Forscher nun haben eine erfolgreiche Methode entwickelt, Rückstände unserer Medikamente aus dem Abwasser zu entfernen. Gerald Perschke hat sich die Arbeit der Forscher genauer angeschaut, auch wenn sauberes Trinkwasser für uns noch normal ist.
Etwas, worüber wir uns selten Gedanken machen, wenn wir nicht gerade im Wasserwerk arbeiten oder Messtechnikexperte und Biophysiker sind, wie Uwe Plikett. Der Forscher vom IBA, dem Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik in Heiligenstadt, macht sich viele Gedanken um die Qualität unseres Wassers. Vor allem um Substanzen darin, die uns langfristig schaden könnten.
Endokrine Substanzen bedeutet, es sind Stoffe, die das Hormonsystem nicht nur des Menschen, sondern überhaupt von Lebewesen beeinflussen. Und wenn diese Stoffe in der Natur akkumulieren und zum Beispiel in die Nahrungskette gelangen, dann können sie unser Hormonsystem vor allem in negativer Weise beeinflussen, was dann durchaus auch ein medizinisches und gesellschaftliches Problem werden kann.
Die Mengen dieser Stoffe sind gering. Gefahren entstehen dadurch, dass wir ihnen permanent ausgesetzt sind. Zumal bis heute nicht bekannt ist, welche Effekte eine dauerhafte Aufnahme auch von niedrigen Konzentrationen auf Mensch und Umwelt haben, wie das Umweltbundesamt es einschätzt. Dabei könnten wir das Problem lösen. Uwe Pliquette hat das in einem Forschungsprojekt seines Instituts gezeigt.
Wir verwenden hier Mikroplasmen, um endokrine Substanzen aus Abwasser und Faulschlämmen zu beseitigen.
Das vom IBA entwickelte System mit dem Namen PlasmaCrack ist bereits in 2 Pilotversuchen in Jena und Leipzig erfolgreich getestet worden. Kurz gesagt funktioniert es so, dass im Abwasser der Klärwerke durch Ultraschall oder Düsen in den Rohren kleine Gasblasen erzeugt werden. Das erleichtert es danach, mit Hochspannung im Klärschlamm Mikroplasmen zu erzeugen.
Und das Interessante ist, wenn diese Gasblasen kollabieren, werden die darin befindlichen hochenergetischen Spezies, die im Plasma gebildet werden, mit hoher Geschwindigkeit in die wässrige Phase gedrückt und können dort auf zum Beispiel endokrine Substanzen treffen und diese zerstören.
Das war's dann mit Diclofenac oder Metoprolol. Denn an diesen weit verbreiteten Schmerzmitteln und Beta-Blockern konnten die Forscher zeigen, wie Medikamentenreste im Abwasser sauber entfernt werden können. Die kombinierte Behandlung mit Ultraschall und elektrischen Impulsen zeigte auch, dass der Klärschlamm für Bakterien besser verwertbar war, was zu einer schnelleren Vergärung und mehr Biogas führte. Und für die Fortsetzung der Projekte hat Pliquette schon einen neuen Partner.
Wir werden in Zukunft wahrscheinlich mit der Hochschule Nordhausen in der Richtung weitergehen.
Der Schwerpunkt in diesem Projekt wird sein, Biogasanlagen flexibler zu machen, sie nach Bedarf hochzufahren.
Dass man sehr schnell Biogas erzeugen kann und während der Zeit, wo nichts gebraucht wird, wird dann der Prozess wieder runtergefahren.
Das Interesse daran ist jedenfalls groß, so Pliquette, auch von Seiten der Energiewirtschaft.
Wasser sollte aber nicht nur sauber sein, sondern auch ausreichend vorhanden. Doch das für uns so lebenswichtige Süßwasser, das wird in immer mehr Regionen der Erde knapp. Salzwasser dagegen haben wir genug, es bedeckt rund 2/3 der Erde. Darum setzen immer mehr Länder auf Entsalzungsanlagen im Kampf gegen Trockenheit. Und auch in Deutschland wird das Interesse größer. Doch noch ist diese Technologie energieintensiv und teuer, kann außerdem betroffene Ökosysteme belasten. Katharina Bruns hat sich deshalb nach neuen Technologien umgeschaut und mit Experten gesprochen.
Die Menge Wasser, die wir auf der Erde haben, ist konstant. Die Verteilung ist das Problem,
erklärt Klaus Mertes, Geschäftsführer der Gesellschaft Deutsche Meerwasserentsalzung. Denn das meiste ist Salzwasser. Trinkwasser gibt es nur rund 2,5% auf der Erde. Und der Zugang zu Trinkwasser wird durch den Klimawandel für viele Menschen immer schwieriger. Immer mehr Länder setzen deshalb auf Meerwasserentsalzung. Auch in Deutschland eine Option? In vielen Regionen sinken die Grundwasserspiegel und Kommunen verbieten die Entnahme von Wassern aus Flüssen und Seen wegen niedriger Pegelstände. Die Region Rostock leidet unter Wassermangel. Es fehlen Wasserressourcen für neue Industrieprojekte.
Meerwasserentsalzung kann kostengünstig und umweltfreundlich die Region Rostock stärken,
erklärt Michael Fengler, Geschäftsstellenleiter des Planungsverbandes Region Rostock, in einer Pressemitteilung. Deshalb hat er zusammen mit der Stadt Rostock und dem Land Mecklenburg-Vorpommern eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die prüfen soll, ob so eine Anlage an der Ostsee möglich wäre. Klaus Mertes von der Deutschen Gesellschaft für Meerwasserentsalzung ist davon überzeugt.
Wir haben einen strategischen Vorteil, den wir nutzen können durch den niedrigen Salzgehalt, den die Ostsee hat, denn sie ist ein Brackwasser.
Es müsste deshalb weniger Energie bei der Trennung von Salz und Wasser aufgewendet werden und wäre kostengünstiger als Anlagen mit Meeren mit viel Salzgehalt.
Mit der Kombination aus den erneuerbaren Energien und Windanlagen an der Küste könnten wir damit die Wasserversorgung in der Region sicherstellen.
So eine Anlage könnte, laut Mertes, über Kanäle sogar Berlin oder den Ruhrpott versorgen. Das Umweltbundesamt sieht das Ganze noch kritisch. Man sorge sich um das empfindliche Ökosystem Ostsee, erklärt das Amt auf Anfrage. Denn wenn das Wasser vom Salz getrennt wird, bleibt am Ende die Sohle übrig, in der sich neben dem höher konzentrierten Salz auch Metalle und Chemikalien aus dem Trennungsprozess befinden. Diese Sohle wird bei Entsalzungsanlagen bis dato noch an Stellen mit viel Strömung wieder ins Meer geleitet, um sich dort wieder mit dem Wasser zu vermengen. Umweltverbände wie Greenpeace kritisieren das. Aber was tun mit der Sole? An Verwendungsmöglichkeiten in der Industrie und Landwirtschaft wird geforscht, unter anderem als Baumaterial. Sollte sich also in Zukunft eine Lösung hierfür finden, erneuerbare Energien zum Einsatz bei der Produktion kommen und neue Technologien gefördert, könnte die Meerwasserentsalzung für Deutschland in den nächsten Jahren eine Rolle spielen. Weitere Maßnahmen wie Abwasseraufbereitung und Regenwassersammlung mit eingeschlossen.
Es ist ja so ein bisschen absurd, durch die Klimaveränderungen wird die Welt sowohl trockener als auch nasser. Das braucht ein ganzheitliches Wassermanagementsystem mit vielen Komponenten. Eine Komponente kann Meerwasserentsalzung sein,
sagt Chemiker Sebastian Seifer, der zusammen mit seinem Team an der Uni Mainz schon an einer neuen, energiearmen Technik forscht.
Wir werden ein Auge drauf haben, wie die Mainzer Wissenschaftler das Entsalzen energiearm hinkriegen. Und ich hätte dann noch was, das wir aus dem Salzwasser rauskriegen müssten. Plastik. Schätzungsweise 150 Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen bereits in unseren Ozeanen. Außerdem landen weitere Millionen Tonnen irgendwo in der Umwelt an Land. Ein UN-Plastikabkommen, das diesen belastenden Plastikmüll verringern sollte, ist in Genf gerade gescheitert, trotz Verlängerung und Zusatzrunde. Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion hat die Verhandlungen verfolgt. Janina, über 100 Staaten, darunter auch Deutschland, hätten sich auf das dringend benötigte Abkommen geeinigt. Sie wollten eine Einschränkung der Plastikproduktion und Verbote von schädlichen Chemikalien sowie Einwegplastik. Doch ein paar wenige erdölproduzierende Länder haben das verhindert, wollen nur ein paar Auflagen für die Entsorgung und das Recyceln von Plastikmüll. Warum können so wenige Player so viele Staaten überstimmen?
Naja, diese Player, das sind schon Schwergewichte wie Saudi-Arabien, Iran, Russland, aber auch die USA, also ölproduzierende Länder und deren starke Petrochemie. Denn Plastik besteht ja aus Erdöl und diese Länder, die haben echt kein Interesse dran, ihre Produktion da begrenzen zu müssen. Und das stand ja im Raum bei den Verhandlungen, also diese Produktion von Plastik zu kappen. Das ist eben ein direkter Angriff auf deren Geschäftsmodell und das passiert ja auch schon bei anderen UN-Verhandlungen, wie bei den Klimakonferenzen. Denn auch da wird ja immer wieder die Abkehr von fossilen Energien wie Öl adressiert. Und diese Verhandlungen, die laufen nach dem Konsensusprinzip. Das bedeutet, alle Staaten müssen zustimmen. Und wenn schon ein paar blockieren, dann geht's eben nicht durch.
Wie geht das jetzt weiter? Gibt es noch eine Chance für das Abkommen?
Ja, die Verhandlungen in Genf, die haben ja schon mal deutlich gemacht, die Mehrheit der Länder, also mehr als 120, die wollen so ein ambitioniertes Abkommen. Deshalb soll es auch eine weitere Verhandlungsrunde geben. Der genaue Prozess dabei, der ist aber noch unklar. Fachleute sagen, das muss jetzt aber zügig passieren, weil sonst könnte das politische Momentum flöten gehen, wie man so schön sagt. Also gerade gab es ja viel Öffentlichkeit, das Plastikproblem, das ist viel besprochen worden, das schafft jetzt eine Dringlichkeit und die ist für solche Verhandlungen wichtig. Ob sich die Verhandlungen in dem Fall dann vom Konsensprinzip verabschieden sollten oder auf ein Mehrheitsprinzip umschwenken, also dass viele Staaten dann einige wenige Staaten überstimmen können, da sind sich die Fachleute tatsächlich uneinig. Also einige sagen, gerade bei so wichtigen völkerrechtlich bindenden Verträgen, da ist es eigentlich wichtig, dass alle zustimmen.
Also dieses Konsensusprinzip auch beibehalten wird.
Genau, genau. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sich sozusagen eine Koalition der Willigen erstmal außerhalb des UN-Prozesses auf ein ambitionierteres Abkommen einigt, in der Hoffnung, dass Blockiererstaaten dann, ob dieses öffentlichen Drucks nachziehen. Bei anderen UN-Verhandlungen, da kam das auch schon vor. Allerdings muss man sagen, das waren auch weniger komplexe Themen als dieses Plastikproblem.
Das war Janina Schreiber, die in der Änderung des Abstimmungsverfahrens noch eine Möglichkeit sieht, dass ein Plastikabkommen zustande kommt. Und zum Schluss der Sendung habe ich noch ein absolut skurriles Plastikthema für Sie, nämlich einen britischen Zimmermann und Lebenskünstler, der richtige Inseln aus Plastik baut. Doch während Richard Sover absolut begeistert von seiner Idee ist und fleißig an seinen sogenannten Spiraleninseln mit Palmen und Haus drauf baut, mache ich mir direkt wieder Gedanken, und zwar um das Mikroplastik, das aus den PET-Flaschen entsteht, wenn seine Plastikinseln langsam aber sicher von Salz und Wellen in kleine Teile zerlegt werden. Auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass seine wahr gewordenen Träume aus Müll dafür bislang noch nicht lange genug geschwommen sind. Gabi Biesinger dazu.
Die Idee schoss Richard Sover wie ein Kurzfilm durch den Kopf. Als fliege er und blicke hinab auf kleine paradiesische Inseln, die auf Plastikflaschen schwimmen. Was, wenn man solche Inseln selbst konstruieren könnte? Und zwar rein ökologisch, quasi umsonst und nachhaltig.
The vision that I saw was a floating paradise garden of Eden, turning the trash of the world into a paradise.
Den Müll der Welt in einen schwimmenden Garten Eden, ein Paradies zu verwandeln, das war Richard Sovers Vision. Der englische Zimmermann zog nach Mexiko und begann dort 1998 in einer karibischen Lagune südlich von Cancun mit dem Bau von Spiral Island. In diversen Internetvideos kann man die Konstruktion verfolgen, wie er aus 250.000 leeren weggeworfenen Plastikflaschen, die er in alte Gemüsenetze stopfte, den Prototypen für seine natürliche Paradiesinsel baute.
Use the trash and make a prototype and so that the world can see how we can live in a very beautiful natural way.
Auf dem schwimmenden Flaschenfloß befestigte er eine Struktur aus Sperrholz und Bambus, auf die er Sand schüttete und Pflanzen und sogar Bäume setzte, darunter Mangroven. Die Wurzeln verwuchsen mit der Holzstruktur und den Flaschennetzen und gaben der Insel Stabilität.
The sand is all locked in with root. It just becomes like a piece of land, but it's totally floating. You can see the movement there, look.
Auf eine Fläche von 20 mal 16 Meter wuchs Spiral Island. Sovar baute ein zweistöckiges Haus darauf, gemütlich eingerichtet mit Möbeln, Vorhängen, recycelten Kacheln. Inklusive solarbetriebenem Kühlschrank und Backofen sowie fließend Wasser aus dem Regensammelbottich auf dem Dach.
A nice little fridge going on there that works from solar panels. We get plenty of sun.
Der Wasserhahn, eine enorme Muschel, daneben das Kompostklo mit Blättern abgedeckt.
This is a biodegradable toilet. It's always with leaves on the top and I can take it out and it's soil for the garden.
Ganz nebenbei wurde hier auch Dünger für den Gemüsegarten produziert. Touristen pilgerten nach Spiral Island und waren beeindruckt von der Insel und dem Haus.
It's incredible.
Richards Haus ist unglaublich. Ich habe niemals etwas Vergleichbares gesehen. Doch 2005 wurde die Insel, die Zivilisationsmüll, Natur und Nachhaltigkeit verband, ausgerechnet von einer Naturgewalt zerstört.
I lost my island to a hurricane.
Hurricane Emily zerlegte Spiral Island. Der Wirbelsturm hatte die Plastikinsel an die Küste geschmettert. Das Holz lag zersplittert über den Strand verteilt. Daneben die 250.000 Flaschen, auf denen Richards Trauminsel geschwommen war. Richard Sovar lebt inzwischen in Itacaré in Brasilien in einer einfachen Wohnung direkt am Fluss Rio de Contas. Und dort vor seiner Haustür plant er die nächste Plastikflascheninsel.
So here is the river and where the water is swirling around.
Da, wo der Strudel ist, soll die Insel hin. Da ist die Strömung schwach. Der Vorteil, wenn der Pegel steigt, kann ich die Insel ans Ufer ziehen.
The river does flood.
Und Richards Vision ist geblieben. Von ganz vielen kleinen ökologischen Plastikflascheninseln, die man in den Meeren der Welt ansiedeln könnte.
About 9% gets recycled and the rest end up in trash piles.
Nur 9% der Plastikflaschen werden recycelt, der Rest landet im Müll, viele in Ozeanen, wo sie verrotten. Dabei könnten wir sie als Basis für Inseln nutzen, da verrotten sie nicht, weil kein Sonnenlicht sie zersetzt. Wir könnten im großen Stil organisiert weltweit ganz viele Inseln bauen. Lasst uns grüne Inseln bauen für eine bessere Welt aus alten Plastikflaschen.
Let's make green islands for a better world, floating on plastic bottles.
Eine grüne, nachhaltige Welt auf Plastikflaschen aufbauen, das hat schon ein bisschen was Paradoxes. Denn weil wir Plastik erst seit den 50er Jahren in großem Stil produzieren, wissen wir noch nicht verlässlich, wie lange es überhaupt dauert, bis Plastik irgendwann verrottet, was es wahrscheinlich tut. In 100 Jahren oder auch 500. Ganz so lange dauert dieses Umweltmagazin immerhin nicht. Das ist jetzt nämlich vorbei. Am Mikrofon war Sabine Schütze. Machen Sie es gut.